90 Plus präsentiert Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballon Ohr 90 Plus präsentiert die besten Geschichten des Fußballs. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich sehr, heute mit einem ganz besonderen Kollegen hier diesen Podcast gestalten zu dürfen. Sein größter Hit kam am 11. April 1994 raus, hielt sich 5 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts und hieß United. Hier ist er, Marki Mark Schwitzki. Hallo.
Du hattest jetzt eine ganze Sommerpause, um den vorzubereiten, ne? Samt Recherche und allem.
Tatsächlich, ich habe das hier, die Daten, die ich für den Witz brauche, die habe ich offen vor mir liegen, damit ich Bescheid weiß und das stolperfrei anmoderiert bekomme, ja.
Aber 1994 hast du gesagt, ne? Überraschenderweise ist eine der Geschichten, die ich heute präsentieren werde, auch aus diesem Jahr. Also es ist der Bogen für diese Folge ist quasi schon gespannt. Nee, ich bin sehr, sehr froh, dass wir zurück sind. Ne? Wir haben uns ja eine gewisse Auszeit gegönnt, quasi über die EM haben wir gesagt, da liegt der Fokus, der Ball liegt da mal in der anderen Spielhälfte. Dann machen wir da ein bisschen kürzeren und lassen euch auch mal ein bisschen euch erholen von diesem Flachwitz-Feuerwerk, was wir ja oft abliefern. Da muss man ja auch manchmal ein bisschen wieder ne, die Batterien aufladen und legen heute wieder los. Hauptthema wird sein ein EM-Fazit. Wir blicken nochmal auf das zurückliegende Turnier aus einer, ja, also wieder, so wie wir es beim Bundesliga-Saisonrückblick gemacht haben, ein bisschen so auf der Metaebene. Wie haben wir das Ganze einfach generell beobachtet? Was war das für ein Turnier sportlich, wie auch darüber hinaus? Und was waren eigentlich die Prognosen, die wir in der letzten Folge noch abgegeben hatten und haben die sich bestätigt? Und ansonsten wird es in der Seitenhälfte wie gewohnt um die verrückten Geschichten dieses Sports gehen.
Das ist komplett korrekt, lieber Marc. Das hast du sehr schön zusammengefasst, was heute so passieren wird. Genau, es war ja so ein bisschen so, dass wir in der letzten Folge auf die EM geblickt haben, so als Vorschau so ein bisschen, was erwarten wir uns. Und dann, ja, während des Turniers so eine Zwischenfolge zu machen, wie war die Gruppenphase oder so, um dann am Ende zu sagen, wir reden nochmal über die ganze EM, das macht vielleicht auch weniger Sinn. Deswegen eine längere Pause gehabt, aber die thematische Klammer, bevor wir dann jetzt auch weitermachen können, dann in 2 Wochen bei der nächsten Folge mit einem anderen Thema. Und diese Klammer müssen wir jetzt natürlich noch zumachen. Das wird das Erste sein, was wir heute machen, bevor wir zu unseren Geschichten kommen, auf die ich mich natürlich wie immer sehr freue. Aber Marc, das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich über die EM sprechen. So ein bisschen, ja, vielleicht auch zweigeteilt zu schauen, was war sportlich los und was war dann irgendwie neben dem Platz los, weil da ja, gibt es ja doch große Unterschiede irgendwie in der Wahrnehmung. Ich finde schon, dass es erstmal, wenn man es schafft, das Ganze wirklich nur sportlich zu betrachten, ein sehr attraktives Turnier war in Teilen. Ich finde gerade dieser Montag natürlich mit den beiden 3-3s in den Achtelfinals, Spanien-Kroatien, was am Ende 5-3 in der Verlängerung ausgeht und natürlich Schweiz gegen den Weltmeister Frankreich, wo der Underdog sogar noch weiterkommt nach 2 späten Toren, die sie zum Ausgleich brauchen. Das wird in Erinnerung bleiben. Also ich finde, es gibt positive Erinnerungen und generell muss man auch einfach sagen, bevor wir vielleicht auch zu den negativen Sachen kommen und das so ein bisschen vielleicht erstmal auch außerhalb des Platzes bewerten, ich fange nur mit dem Sportlichen an, um zu sagen, trotz all dieser negativen Sachen, die man wahrnehmen kann und die es manchmal einem auch so ein bisschen schwer machen, finde ich, so ein Turnier zu genießen, hat man trotzdem auch wieder gemerkt, ja, wie wichtig Fußball doch so vielen Menschen ist und wie sehr ein so ein Turnier und so eine Veranstaltung, so eine Großveranstaltung, an der wirklich ein ganzer Kontinent irgendwie teil hat, wo alle irgendwie Woche für Woche, Tag für Tag mitfiebern, wie sehr einen das doch irgendwie wieder in seine Magie zieht, zumindest in meinem Fall. Und das ist so ein bisschen das Plädoyer, was wir hier schon mal irgendwann hatten, oder ich glaube, das war zur Super League, und ich immer sage, dass Fußball an sich ein wahnsinnig besonderes Spiel ist und so, das hat man auch da wieder dran gemerkt. Natürlich musst du mittlerweile eher gegen alles drumherum, gegen die Ausrichter, gegen die Verbände, gegen ankämpfen, um das zu bewahren. Aber ich finde trotz allem, um das mal als positives Fazit unterzuziehen, hat mir auch dieses Turnier wieder gezeigt, dass das eben genau dieser wirklich besondere Sport ist. Das hat mir schon Spaß gemacht.
Gehe ich durchaus mit. Ich finde, also die EM hatte, glaube ich, den, ich sag mal, Vorteil, dass zumindest in einigen Ländern Europas das Coronavirus ja schon ein Stück weit zurückgekämpft werden konnte. Wir merken jetzt durch Delta und so weiter, dass die Zahlen wieder steigen, aber als die EM losging, hatte man das Gefühl, dieser Kontinent kann auch das erste Mal wieder ein bisschen aufatmen, was Corona angeht. Da einhergehend waren dann diese Lockerungsmaßnahmen, es ging wieder in die Außengastronomie, das Wetter wurde besser, ne? Also gutes Wetter, man hat auch wieder wirklich Lust draußen zu sein. Und in diese Zeit fällt dann halt ein Turnier. Und das ist natürlich ideal, weil ein Stück Normalität zurückkehrt. Und Normalität ist nun mal etwas, wonach wir uns gerade sehr sehnen. Und ich weiß noch, dass ich bei der letzten Folge vor der EM gesagt habe, dass ich ehrlich noch nicht weiß, wie ich zu diesem Turnier stehe und wie viel ich gucken werde und wie hyped ich bin. Ich war da zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen angesteckter, als ich dachte, aber immer noch nicht so, dass ich gesagt habe, boah, jetzt schaufel ich mir hier aber Woche für Woche, Tag für Tag frei, um alles sehen zu können. Und doch muss ich sagen, dass ich insgesamt mehr Spiele geguckt habe, als ich gedacht hätte. Und das spricht ja dann eben auch für die sportliche Attraktivität dieses Turnieres. Du hast ein paar Geschichten schon erwähnt. Die Schweiz, die sich da gegen den Weltmeister durchsetzen konnte. Deutschland, die irgendwie ja auch, jetzt ist nun mal der Fokus auch für einen Podcast wie uns, ja, so ein zweischneidiges Schwert waren. Ne? Auf der einen Seite sehr enttäuschend waren, auf der anderen Seite aber auch dieses tolle Spiel gegen Portugal hatten. Leon Goretzka hat für einen ganz besonderen Moment gesorgt, auch mit seinem Treffer gegen Ungarn und dem darauf folgenden Jubel. Du hast die Dänen, die nach diesem Eriksen-Trauma fast schon wie beflügelt wirkten. Und so ergeben sich irgendwie ganz viele Geschichten. Du hast einen Patrick Schick, der aus 45 Metern ein Tor schießt und damit ein Tor schießt, was alle Dekaden überdauern wird, als eines der sensationellsten Tore, die je bei einer Europameisterschaft gefallen sind. Und dementsprechend ist das irgendwie auf der sportlichen Seite ein tatsächlich cooles Turnier gewesen. Du hast natürlich auch viele Verlängerungen in Elfmeterschießen gehabt, das kannst du so und so bewerten. Viele Abende zogen sich dadurch schon sehr in die Länge. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch dieses besondere Turnierfeeling, diese Spannung, dieses jeder Prozent wird jetzt entscheiden. Und für mich muss ich auch sagen, ist mit Italien auch, hat es den verdienten Europameister gegeben, auch das sportlich auf jeden Fall festzuhalten, dass da die Mannschaft gewonnen hat, die für mich irgendwie den besten Fußball oder sein Fußball am überzeugendsten gespielt hat. Und dementsprechend ist das rein auf der sportlichen Ebene ein tolles Turnier gewesen. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, und wie gesagt, ich würde sogar ein bisschen weitergehen und sagen, eben nicht nur sportlich, weil das Ganze irgendwie, ich finde, man hat schon gemerkt, dass es ist ja nun auch trotz zurückweichender Zahlen in vielen Ländern, gerade zu Beginn des Turnieres noch, jetzt geht's ja schon wieder in vielen Ländern nach oben, aber ich finde schon, es ist ja immer noch keine normale Zeit und du hast einfach gemerkt, wie sehr ich es gehasst habe damals am Anfang, als diese ganzen gierigen Funktionäre einem erzählt haben, nein, nein, wir wollen doch gar nicht wegen der Kohle, dass Fußball wieder gespielt wird, sondern damit die Menschen eine Ablenkung haben. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, scheiße, stimmt auch. Also es ist einfach so. Das ist nicht wegen den Funktionären, nicht wegen dem Verband, aber ganz ehrlich, diese Ablenkung durch ein Turnier, dieses Gefühl von, da passiert einfach jeden Tag was, wir nehmen alle zusammen dran teil. Wir gucken zwar nur irgendwie jeden Tag alleine zu Hause Fußball, aber es ist das Gesprächsthema, auf das wir uns alle gerade irgendwie doch einigen können, auch auf Twitter, auf den sozialen Medien. So, du hast so einen Mittelpunkt in so einem, ja, in so einer Zeit, wo eben, wie gesagt, immer noch nicht alles normal ist und so. Und ich fand, das hat schon irgendwie gut getan und abgelenkt. Und wie gesagt, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das ungerne auch zugebe oder ungerne zur Kenntnis nehme. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Ablenkungsfaktor da bei mir auch funktioniert hat.
Ja, wie gesagt, bei mir ja auch besser, als ich dachte. Ich war mir vorher überhaupt nicht im Klaren, ob ich wie viele Spiele ich gucken werde. Und das sind dann insgesamt doch deutlich mehr geworden, als ich gedacht hätte. Auch ich habe mir dann sehr viele Spiele gegeben. Und wie gesagt, das spricht ja irgendwie dann für den Bann und die besondere Aura, die solch ein Turnier irgendwie entwickeln kann. Und du sagst es vollkommen richtig, es ist aber eben auch ein Turnier, wo man eben wirklich sehr sich auf die Mannschaften und die Spieler konzentrieren musste, um es mit sich überhaupt vereinbaren zu können, quasi dieses Turnier genießen zu können. Denn auf individueller Ebene, wie gesagt, ob Spieler, ob eine gesamte Mannschaft, hat es wirklich tolle Geschichten gegeben. Und ja, auf der anderen Seite ist es eben ein Turnier, das auch sehr kritisch gesehen werden kann. Aber ich würde erstmal kurz beim Sportlichen bleiben, denn wir haben ja in der letzten Folge vor der Sommerpause Prognosen abgegeben und damals auch noch tollkühn. Ich habe extra nochmal reingehört, gesagt, jetzt braucht ihr die EM gar nicht mehr gucken, weil wir haben jetzt eigentlich alles vorweggenommen. Ja,
so ist es. Klingt nach dir, ja.
Genau. Ganz so ist es nicht gekommen. Wir sind vielleicht doch nicht die Fußballexperten, die wir meinen zu sein, aber das wird euch nicht überraschen. So, wie gesagt, es ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Italien hat diese EM gewonnen. Damals haben wir zur italienischen Mannschaft gesagt, dass es durchaus ein Turnier sein wird, wo sie sich zurück in den Fokus spielen wird, eine erste Duftmarke setzen wird, auch wenn es noch gar nicht um die Titel gehen wird. Und das ist eher ein Stein auf dem Weg zur Weltmeisterschaft sein wird.
Sie sind besser, als man erwartet. Das weiß ich auch noch, dass ich das
Ja.
durchaus, dass wir das hier besprochen haben, weil ich das überall besprochen habe, in allen Podcasts, an denen ich beteiligt bin vor der EM. Aber tatsächlich habe ich auch da immer gesagt, ja, sie sind besser, als man denkt. Sie waren bei der WM nicht dabei. Man denkt vielleicht, Italien hat jetzt irgendwie total den Anschluss an die Weltspitze verloren, aber sie kommen wieder zurück. So, das war so ein bisschen die Idee, glaube ich, an den Aussagen. Aber dass sie am Ende wirklich um den Titel mitspielen, habe ich nicht gedacht. Vor allen Dingen wegen, ja, zwei starken Konkurrenten, nämlich Frankreich und England, die ich halt über alles stehend eigentlich gesehen habe und die ja auch tatsächlich in diesem Turnierbaum erst im Finale aufeinander getroffen wären, wenn Frankreich nicht
Richtig, ja.
ausgeschieden wäre. Also es ist ja eigentlich genauso gekommen, wie man sich schlau durchgerechnet hat, nämlich Frankreich wird Gruppenerster, England wird Gruppenerster und das bedeutet, sie können erst im Finale aufeinandertreffen. Und da war die individuelle Qualität bei beiden Kadern so hoch, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich am Ende vielleicht nicht die besten Mannschaften, aber schon die stärksten Mannschaften, was die Kaderqualität angeht, im Finale aufeinandertreffen. Deswegen habe ich Italien da tatsächlich auch so in die zweite Reihe geschoben, ja.
Ja, also. Auf Ende, aber wie gesagt, am Ende würde ich sagen, dass das ein verdienter Titel war. Eine Mannschaft, die gefühlt seit 300 Spielen schon vor dem Turnier ungeschlagen war, die sich von dieser verpassten Weltmeisterschaft ja auch erholt hat. Und das ja ohne alles komplett über den Haufen zu werfen. Viele Spieler, die damals bei diesem großen Misserfolg dabei waren, sind auch jetzt ein wichtiger Bestandteil dieses EM-Teams gewesen, ob das jetzt ein Immobile ist, Bonucci, Chiellini. Klar, es haben sich auch Dinge verändert, Spieler sind nachgerückt, jemand wie Spinazzola ist auch sehr überraschend irgendwie zu einem EM-Helden geworden, aber es folgt eben dieser zentralen Spielidee Mancinis, die sich in den letzten Jahren verfeinert hat, sicherlich auch von so einer Schule wie Atalanta auch noch weiterentwickelt wurde und der italienische Fußball meldet sich ja ohnehin in den letzten Jahren so ein bisschen zurück, zumindest auch wenn es jetzt noch nicht auf, weiß ich nicht, Champions League-Ebene jetzt bis ins Finale oder für einen Titel gereicht hat, habe ich schon das Gefühl, dass sich der italienische Fußball aktuell zurückmeldet. Auch diese Tugend irgendwie hochhält, dass auch alte Spieler noch zu großem fähig sind. Ja, man sagt ja auch immer, es ist so eine Altherrenliga, aber die Spieler funktionieren dort, weil sie eine Wertschätzung erfahren und weil es nicht immer nur darum geht, interessanten 19-Jährigen spielen zu lassen, sondern die Spieler, die sich auch bewähren und die Spieler, die auch als Kabinenspieler wichtig sind, dass diese Wertschätzung erhalten. Wenn du dir anguckst, wie in Chiellini quasi das ganze Turnier durchgelacht hat, weil der das, glaube ich, in seinem Alter einfach nochmal alles so geil gefunden hat und gleichzeitig aber auch befreit sein konnte, weil er ja eigentlich schon alles gewonnen hat und das jetzt eigentlich nur noch Bonus ist. Auch das, glaube ich, war ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, die sowohl sportlich als auch menschlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dementsprechend für mich völlig verdient dieses Turnier gewonnen hat. Und es hätte mich fast schon geärgert, bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich und sehr persönlich, wenn dieses England das Turnier gewonnen hätte.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe mich ja auch im Laufe des Turniers immer wieder ein bisschen über die drei Löwen, wie der Deutsche sagt, geärgert. Denn ja, ich bin auch der Meinung, dass da wahnsinnig viel Qualität im Kader ist bei England, wahnsinnig viele spannende Spieler und natürlich hat man da einfach diesen hyperpragmatischen Weg gewählt, so ein bisschen. Am Anfang wirkte es fast, als würde man sich damit vielleicht auch selber im Weg stehen, weil wir haben es ja bei Portugal und bei Frankreich. Das sind für mich so die anderen Mannschaften, die eigentlich eine herausragende Qualität mitbringen im Kader, aber eher darauf setzen, dass diese individuelle Qualität vorne dann regelt und man hauptsächlich darauf achtet, dass man erstmal, ne, stabil steht, das Spiel langsam hält und auch den Gegner so ein bisschen runterzieht, bevor man dann eben mit seinen qualitativ hochwertigen Offensivspielern irgendwie doch noch zuschlagen wird, eh. Und ich finde, das wirkte auch bei England so, als könnte es schief gehen am Anfang. Gerade bei dem 0-0 gegen Schottland hat man das erste Mal nur so gemerkt, oh, ja, alles greift halt nicht ineinander. Und wenn du so passiv bist, über weite Strecken des Spiels, dann braucht es immer auch ja wirklich sehr, sehr viel individuelle Klasse, um dann irgendwie noch ins Laufen zu kommen. Das war ja auch so ein bisschen am Ende tatsächlich der Schlüssel im Endspiel, muss man sagen. Du hast ja einfach gemerkt, dieses frühe Tor war für England dann über die 90 Minuten für die Ausrichtung, für die Art des Fußballs, die Southgate da spielen will, eigentlich gar nicht so gut, weil er einfach, ich meine, die ganze erste Halbzeit hat man mit dieser Umstellung auf die Fünferkette eigentlich Italien überrascht und man hätte mehr machen können. Aber in diesem Team war so tief verankert, dass ein 1-0 vollkommen ausreicht, dass man sich immer weiter zurückzieht, dass man nur stabil stehen wird und dann hat man eben einer der besten Mannschaften im Ballbesitz dieses Turniers immer mehr Zeit gegeben, sich auch einfach zu konsolidieren, sich von dem Schock zu erholen, nicht mehr so unter Druck zu sein, gerade in der zweiten Halbzeit. Und wenn du denen so viel Zeit gibst, dann können sie sich Standards herausspielen, dann können sie sich Chancen herausspielen und irgendwann fällt eben der Gegentreffer und dann konnte England auch nicht mehr diesen Hebel umlegen. Das ist für mich auch immer diese Sache im Kopf, die damit zusammenhängt, weshalb ich so wahnsinnig passiven Fußball bei Führung immer schwer finde, weil du kannst schon sehr oft beobachten, dass es dann dem Team schwerfällt, nochmal komplett in einen anderen Modus zu schalten, ne? Und das hast du auch da bei England wieder gemerkt.
Diese Angst vorm Verlieren war oft größer als der Mut zu gewinnen, hatte man das Gefühl. Das war in vielen Partien so. Wenn wir uns das Spiel Deutschland-England angucken, da, wenn Deutschland eine seiner 200-prozentigen macht, dann reden wir vielleicht darüber, dass Deutschland relativ überraschend bis ins Viertel, vielleicht sogar Halbfinale vordringt. Das hatte ich ja auch in unserer Prognose gesagt, dass ich gesagt habe, ich sehe alle Schwächen und Defizite und Kritikpunkte an der deutschen Mannschaft. Ich sehe aber gleichzeitig das Potenzial, auch ein Stück weit zu überraschen. Und ich glaube, wenn du gegen England gewonnen hättest und ins Viertelfinale vorrutscht, wäre das schon weiter gewesen, als manche Deutschland erwartet hätten. Bei dieser schweren Gruppe allein hätte man ja sich vorstellen können, dass es da nicht reicht, auch wenn klar die besten Gruppen Dritten weiterkommen und all das, wäre, glaube ich, schon ein Einzug ins Viertelfinale der EM durchaus wohlwollend aufgenommen worden. Und das war ja auch schon eine sehr enge Partie. Und die Partie gegen Dänemark, sind wir auch ehrlich, natürlich sportlich gesehen, jetzt, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, hat England dieses Spiel verdient gewonnen, weil sie mehr Spielanteile hatten, weil sie mehr Chancen hatten. Aber mit so viel Spielanteilen so wenig letztendlich Gefährliches zu produzieren und dann durch einen sehr zweifelhaften Elfmeter, für mich ist der einigermaßen skandalös gewesen, aber das ist vielleicht auch eine persönliche Konnotation des Ganzen. Also sagen wir zumindest mal durch den strittigen Elfmeter und dann nur durch den Nachschuss dann weiterzukommen am Ende des Tages, war auch dünn irgendwo. Und wir haben aber auch bei unserer Prognose gesagt, dass wir England schon als einen Titelfavoriten sehen. Es aber wahrscheinlich auch eher so sein wird, dass das eine Zwischenetappe ist auf dem Ziel für die EM, wenn sich die jungen Spieler noch weiterentwickelt haben. Ein Sancho, ein Rashford, ein Phil Foden, ein Trent Alexander-Arnold, der bei dem Turnier verletzungsbedingt gar nicht dabei sein konnte. Spieler, die vielleicht noch einen Schritt gehen müssen in ihrer persönlichen Entwicklung. Und Sancho ist ja bei dem Turnier kaum berücksichtigt worden, außer es dann darum ging, nur noch fürs Elfmeterschießen eingewechselt zu werden, dass diese Spieler mit einer vielleicht auch mutigeren Spielweise und Spieler, die sich ihrer selbst auch einfach sicherer und selbstbewusster sind, dann bei einer WM glänzen können. Denn wir reden hier zweifelsohne von einer goldenen Generation, die noch ein paar Turniere vor sich haben wird. Und dementsprechend ist dieses verlorene EM-Finale bitter, kann aber auch einfach ein Wegbereiter sein für das, was noch kommt. Deutschland hat diesen Weg ja ähnlich bestritten. Wie oft ist man Dritter geworden in einem Turnier, bis man dann 2014 dann ja auch mal selber die Trophäe in den Himmel rücken, wie sagt man, Himmel strecken konnte.
Ja.
So, Deutsch, Berufspodcaster, ne? Und wir hatten aber zumindest gesagt, dass Harry Kane der Torschützenkönig werden würde. Dass dieser Titel zumindest knapp nach England gehen würde. Das hat nicht ganz hingehauen. Also er hat zum einen Tor verfehlt, dann hätte er sich die Trophäe mit Schick und Cristiano Ronaldo geteilt. So sind es Schick und Ronaldo als Duo geworden.
Nee, also ich glaube, die offizielle Aufzählung ist dann, dass Ronaldo einfach als Gewinner zählt, weil dann, wenn du gleich bist, wirst du nicht geteilt, sondern wird gesagt, wer hat weniger Spiele gebraucht oder weniger Minuten für die
Ach
Tore.
Ach so, na gut.
Das ist in dem Fall Ronaldo. Aber ja, ich meine, ist natürlich super langweiliger Torschützenkönig, wenn du Doppelpack gegen Ungarn und insgesamt 3 von 5 Toren sind Elfmeter. Ja, gut. Der Ronaldo, also, ich meine, das wissen wir alle, dass der nicht besonders gut Fußball spielen kann eigentlich. Also, das würde ich so ein bisschen abhaken, da lagen wir eigentlich richtig. Nee, Harry Kane, finde ich, hat halt auch, es war so ein bisschen dieses Symptom von den ersten beiden Gruppenspielen von England. Das war ein 1-0 und dann 0-0 gegen Schottland noch. Dass da einfach so wenig zusammenlief und dass er da eben auch nicht beteiligt war. Das sind ja eigentlich gerade in den Gruppenspielen, erwartest du, dass die qualitativ viel besser besetzten Mannschaften, wenn sie einfache Gegner haben, auch mal ein höheres Ergebnis einfahren. Und wenn er da nur ein, zwei Mal dann auch getroffen hätte in diesen Spielen, wo man es erwartet hätte, dann wäre er ja am Ende tatsächlich auch so rausgekommen. Aber damit verteidige ich natürlich nur unseren schwachsinnigen Tipp, dass Harry Kane Torschützenkönig wird, war natürlich totaler Quatsch, war ganz weit weg. Und dann muss ich mich auch nochmal bei allen entschuldigen, die hier reingehört haben und gedacht haben, dass das richtig ist. Und wahrscheinlich haben wir dann Frankreich als Sieger getippt, Marc, oder wie
so,
war's?
So ist es. Wir waren uns sowohl beim Torschützenkönig als auch beim Europameister einig. In dem Fall kann man wirklich von zwei dummer ein Gedanke reden. Wobei die Indizien ja auf dem Tisch lagen, warum Frankreich nach dem WM-Titel auch jetzt diese Europameisterschaft gewinnen könnte, weil diese goldene Generation, wobei man da ja fast davon sprechen muss, was sprechen wir von der Generation, das ist auch bei der U21 schon wieder eine Mannschaft gewesen, die fast schon pervers aufgestellt war, also da kommt ja auch super viel nach, es ist nicht so, dass alles von dieser einen Generation abhängen würde, aber die Mannschaft war überragend aufgestellt, ich bin auch weiterhin der Meinung, dass es die individuell stärkste Mannschaft des Turniers war und am Ende des Tages muss man sagen, dass sie aber diesen biederen Deschamps-Fußball fortgesetzt haben aus der EM. EM sage ich schon, WM. Der für mich auch zu zynisch ist irgendwie. Der erfolgsversprechend sein kann, wenn du eben Spieler hast wie Pogba, wie Mbappé. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Jetzt auch Benzema zurückgeholt, der jetzt ja auch durchaus kicken kann. Es ist aber fast schon irgendwie so eine verdiente Quittung, wenn du dir so wenig zutraust mit so einem Kader, dass du dann gegen die Schweiz im Elfmeterschießen rausfliegst. Also das ist ja fast schon irgendwie dann, naja, folgerichtig würde ich es nicht nennen, aber es kann dir halt widerfahren. So, und die Gruppenphase war auch nicht überzeugend gespielt, wie ich finde. Wenn du dir das Spiel gegen Ungarn beispielsweise anguckst, das Spiel gegen Deutschland war ein durchaus enges, wobei es da auch mehrere Chancen gegeben hätte für Mbappé allein. Aber trotzdem war es ein enges Spiel. Und das gegen Portugal war jetzt auch von gefühlt eher Defiziten beider Mannschaften geprägt, als dass jetzt beide groß aufgespielt hätten. Also war es kein überzeugendes Turnier. Deschamps ist ja auch durchaus, da wird ja durchaus am Stuhl gerade schon gesägt, kriegt man mit. Zidane bringt sich schon gefühlt in Stellung für das Amt des Nationaltrainers. Mal sehen, was da passieren wird. Aber am Ende des Tages gehört Frankreich neben Mannschaften vielleicht auch eben wie Portugal zu den Enttäuschungen dieses Turniers.
Absolut, aber trotzdem, wie gesagt, herausragend, was da in den nächsten, ja wahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt auf jeden Fall an Spielern auflaufen wird. Da wird immer mit der französischen Nationalmannschaft alleine deshalb, egal wer Trainer ist, zu rechnen sein. Deshalb bin ich auch bei einer 20-Tage-Duolingo-Streak in Französisch mittlerweile angekommen. Also wenn im Fußball Frankreich mehr und mehr übernimmt, dann werde ich am Start sein und schon mal mindestens 20 Tage bei Duolingo vorweg sein. Deswegen, da bin ich ganz gut dabei. Ansonsten, lass uns vielleicht mal das Sportliche abhaken und wir haben es jetzt so oft angedeutet, nochmal kurz über so die Nebengeräusche und die Nebenkriegsschauplätze neben dem Rasen eben sprechen. Klar ist, ein Punkt ist natürlich eben die Delta-Variante des Coronavirus, die ja überall für Umwälzungen in Europa sorgt jetzt wieder und dass die ganze Situation nochmal verändert. Selbst Pickup-Artists stehen ja reihenweise da und denken, ich bin jahrelang habe ich versucht, Alpha zu werden und jetzt ist Delta stärker.
Meine Fresse.
Das ist ja wirklich ein großes Problem. Und war es auch bei diesem Turnier. Scheiße, jetzt habe ich das auf so eine lächerliche Ebene gezogen, obwohl es ein ernstes Thema ist. Ne? Wie komme ich da denn jetzt wieder raus? Tja. Also, es ist natürlich eigentlich ein ernstes Thema, über das man aber, wenn man so gute Witze parat hat, auch mal einen machen kann. Die Delta-Variante in England gerade natürlich schon sehr, sehr stark am Grassieren. Die Zahlen schießen nach oben und die UEFA hält dann eben dran fest, dass da mehr und mehr Zuschauer hin sollen, will Ausnahmeregelungen für Funktionäre, dass die nicht in eben die Quarantäne müssen, wenn sie in so ein Hochrisikogebiet reisen. All das hat natürlich schon mal ein schlechtes Licht auf den Verband geworfen. Dann gab es die ganzen Vorfälle um homofeindliche Äußerungen und der ungarischen Fans plus eben einfach auch viele Mannschaften und sogar Werbepartner, inwieweit dieses ja, Pinkwashing da irgendwie cool ist, ist ein ganz großes anderes Thema, aber trotzdem wollten mehrere Leute dann Zeichen setzen, sei es mit der Erleuchtung der Allianz Arena in Regenbogenfarben oder eben mit Werbebanden in Budapest zum Beispiel in Regenbogenfarben. All das wurde von der UEFA nicht erlaubt und dann hat man hinterher ein Statement rausgegeben, dass man sich mit der LGBTQ+-Community natürlich solidarisiert. Also so viele Fettnäpfchen irgendwie mitgenommen. Dann gab es natürlich jetzt auch von Schäferin schon das Interview, schon vor dem Finale, dass man sich wirklich nicht in der Verantwortung sieht für Corona-Fälle, die jetzt irgendwie im Umfeld des Turniers passiert sind. Ich Ich muss ehrlich sagen, ich finde das tatsächlich eine recht spannende Beobachtung eigentlich auch, dass dieses Turnier sportlich, ich glaube schon, das ist der Konsens, auch was wir hier gesagt haben, dass das gar nicht so negativ aufgenommen wurde, trotz allem. Auch die ersten Spiele mit Fans wieder in den Stadien, ich erinnere einfach nur an das Gruppenspiel Russland gegen Dänemark in Kopenhagen, wo dann wirklich ja, wo man nach langer Zeit mal wieder gesehen hat, wo ein Publikum auch eine Mannschaft zu einem emotionalen Sieg getragen hat, was ja super war, also nach all der Zeit. Also alles an diesem Turnier so sportlich wurde eigentlich auch positiv von der Öffentlichkeit aufgenommen. Trotzdem ist der Ausrichter der große Verlierer und hat überhaupt keinen Image-Transfer, wie man im Marketing sagt, sondern verliert noch total, weil dieser Verband sich einfach so dilettantisch und auf gut Deutsch scheiße anstellt, ne?
Ja, du hast schon sehr vieles gesagt. Das ist, ich glaube, wir Fußballfans wären halt immer schizophrener dahingehend, dass man echt, also wir sind halt alle leider abhängig. Wir sind halt alles leider Junkies, was Fußball angeht. Wir können auch einfach nicht anders. Und wollen dieses Produkt sehen, müssen uns aber irgendwie moralisch reinwaschen oder müssen die Augen davor schließen oder weiß ich nicht, weil eigentlich kannst du es aktuell ja nicht rechtfertigen, so ein Turnier zu gucken. Du hast schon so viele Punkte genannt, während einer Pandemie ein paneuropäisches Turnier zu veranstalten, ist schon Skandal genug. Ein Wembley-Stadion dann aber mit 60.000 Menschen voll zu pumpen und so weiter, irgendwann völlig freizustellen anscheinend, ob jetzt Masken getragen werden oder nicht und so weiter. Also es gibt so viel, was dieses Turnier eigentlich nicht hat. Ja, man konnte es eigentlich nicht legitimerweise gucken. So. Und man muss es aber für sich selbst irgendwie ein bisschen rechtfertigen. Und ich finde es aber auch gut, dass dieses Turnier auch nicht unkritisch geguckt wurde. Also ich habe selten gehört, ja, ich gucke aufs Feld und alles andere ist mir egal. Also die Defizite und die Kritikpunkte dieses Verbandes, dieses Turnieres wurden ganz klar immer wieder benannt. Beispielsweise auch, als es um diese ganze Nummer mit Christian Eriksen ging, als die UEFA es anscheinend für gerechtfertigt hielt, ewige Minuten auf einen Spieler die Kamera zu halten, der im Sterben liegt. Aber Flitzer, die Regenbogenfahnen vor dem Deutschland-Ungarn-Spiel zeigen, die werden natürlich da nicht gezeigt. Da hat man plötzlich Macht über die Bilder. Und das ist schon, wir können halt alle nicht mehr so tun, als können wir da wegsehen. So, und das wird bei der WM in Katar nicht anders laufen. Die WM Katar ist sogar noch sehr viel blutiger am Ende des Tages aufgrund der Bedingungen, unter denen die Stadien gebaut wurden und ähnliches. Aber Karl Lauterbach hat es ja auch ganz klar gesagt, die UEFA hat ein Stück weit, trägt sie Mitverantwortung an Corona-Toten. Das muss man sich mal vorstellen. Am Ende des Tages, damit da zwei Mannschaften gegen den Ball treten können. Das ist schon schwierig. Wir beide sind natürlich auch in einer komischen Situation. Dadurch, dass wir uns Sportjournalisten nennen, ist das für uns natürlich auch immer so eine Art Legitimation, dann sowas zu gucken, weil das ist ja unser Beruf. Und ich kenne auch keinen Sportjournalisten in meinem Umfeld, der sich diesem Turnier irgendwie ja entziehen konnte gänzlich. Das geht einfach nicht, weil du musst am Ende des Tages wissen, worüber du redest, worüber du schreibst, du musst Entwicklungen sehen. Aber ich habe mich ganz oft erwischt, wo ich so sage, also eigentlich kann ich das hier nicht rechtfertigen, dass ich mir jetzt gerade sowas angucke. Ganz schwierige Nummer irgendwie für mich. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ob du da ähnlich zwiegespalten bist oder.
Ja, es ist so ein bisschen, natürlich musst du hin und her überlegen. Und natürlich beschäftigt einen das auch. Wie gesagt, ich habe für mich wohl so ein bisschen eben auch ausgemacht, dass es vielleicht auch schon im Vorhinein hier im Podcast so ein bisschen angeklungen, dass ich ja eher dazu tendiere zu sagen, ich liebe Fußball. Es ist ja tatsächlich auch nicht nur dieser Beruf oder so, der damit zusammenhängt, sondern tatsächlich, dass das ein großer Antrieb ist, dass ich alles rund um diesen Sport auch wahnsinnig faszinierend finde, dass ich auch fest daran glaube, dass dieser Sport ein großes verbindendes Element hat als Volkssport und dass es so wahnsinnig viel Positives gibt, was der Fußball bewirken kann. Hört sich vielleicht floskelhaft an und mögen Leute anders sehen und das ist natürlich auch völlig in Ordnung, aber ich sehe es tatsächlich so. Und unter diesen Aspekten finde ich, ist der Ansatz vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, dass dieses, ja, dass ich dieses Drumherum auch so ein bisschen wegschiebe, um zu sagen, dass ich dem Fußball trotzdem treu bleibe, weißt du? Also zu sagen, dass man das Ganze eben weiterverfolgt, eben auch ganz klar, das ist eben auch die Frage, was kann man tun oder sonst was, aber es ist ja Fakt, zumindest für mich auch, ist ja nicht so, dass ich mich nicht mit Fan-Themen beschäftige, dass ich nicht versuche, sowas auch in Artikeln aufzuarbeiten und aufzugreifen und irgendwie da fast schon aktivistisch auch zu sagen, ey Leute, wir müssen uns das halt zurückholen von diesen Arschlöchern, die es natürlich super schwer machen, die uns in diese Bredouille bringen, aber das ist so ein bisschen vielleicht auch dieses nicht zulassen, dass sie es einem komplett wegnehmen, ne? Also natürlich kann ich jeden verstehen, der da eine andere Entscheidung am Ende trifft in dieser Situation. Und wie gesagt, ich sehe jeden Punkt, den du angesprochen hast, kann ich absolut nachvollziehen, aber das ist so ein bisschen irgendwie die Situation, in der ich mich dann auch immer bei diesen Diskussionen befinde. An sich super schwer, wie gesagt. Und es wäre sehr, sehr wünschenswert, dass wir diese Diskussion nicht jedes Mal führen müssen, sondern dass es vielleicht tatsächlich auch einfach mal wieder Fußballverbände in Anführungszeichen gibt, die einfach Verbandsarbeit machen und nicht riesige, ja, sich selbst in die Tasche steckende Arschlochvereine sind, ne? Also das ist wirklich, ja, natürlich ist das ein riesiges Problem im Fußball, so das ist einfach so. Aber wie gesagt, ich finde, um das abzuschließen mit den Nebengeräuschen, das letzte Thema, was man natürlich auch noch ansprechen muss, sind irgendwie ja auch rassistische Ausfälle, gerade im Nachgang des Finals. Und also erstmal generell, fickt euch Rassisten, so schaltet ab, hört nicht zu, wenn das noch nicht klar geworden ist, wie die Meinung hier ist. Aber ich habe da absolut kein Verständnis für. Ich finde, das ist eine der widerwärtigsten Sachen, die es auf der Welt gibt. Aber trotz allem, auch da hast du ja wieder so kraftvolle und schöne Bilder jetzt im Nachhinein, zum Beispiel vor diesem Wandbild von Marcus Rashford. Und Marcus Rashford ist ein gutes Beispiel, was dieser Fußball, trotz allem, ne, trotz Millionäre, Gehälter, selber sein Verein ja auch in der Hand von der Besitzerfamilie, Milliardäre, die da eigentlich nur ihren eigenen Profit suchen, Teil auch der EM von diesem korrupten Verband, der das alles falsch macht, was wir aufgezählt haben. Und trotzdem gibt dieser Marcus Rashford als Fußballspieler und eben auch als Fußballspieler, das darf man nicht vergessen, das ist Teil dessen, warum er das so machen kann, was er jetzt macht, vielen, vielen Menschen in prekären Situationen Kraft und etwas zum Aufschauen, ne? Und das ist eben genau diese Ebene des Fußballs, die ich so ja gerne mag, immer noch an diesem Sport. Und ich finde, das zeigt nochmal so gut auf, dass da eben nicht alles verloren ist.
Dann lass uns doch mit diesen persönlichen Worten enden. Ich kann da sehr viel unterzeichnen, aber ich würde jetzt wahrscheinlich Dinge nur noch wiederholen. Marcus Rashford, wie gesagt, ist ein gutes Beispiel, irgendwie was hässlich an dem Fußball sein kann, aber was Menschen in diesem Sport eben auch leisten können. Und diese Solidaritätsaktionen, die man gerade mitbekommt, die sind sehr, sehr schön. Und dann lass uns das auch auf der Note beenden. Und es muss sowieso jeder am Ende des Tages für sich entscheiden. Das ist kein Schwarz-Weiß-Thema. Das wird im Graubereich entschieden und da muss jeder für sich irgendwie eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, da ist keine so richtig oder falsch. Und ja, man muss zumindest bewusst, wie bei allem im Leben, muss man irgendwie bewusst eine Entscheidung treffen, bewusst durchs Leben gehen und dann passt das.
Jawohl, und bewusst gehen wir in eine kurze Pause, hören uns gleich mit den, hey, lustigen Geschichten aus der Fußballwelt wieder. Vielleicht brauchen wir auch die kleine Pause, um das dramaturgisch dann auf den Weg zu bringen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Ballon d'Or. Das war die kleine Pause zwischendurch. Jetzt sind wir wieder da für euch. Julius Eid hat Zeit und Marc Schwitzky ist, scheiße, geht's
Tja.
in Reim auf deinen Nachnamen? Da will ich mit meinem eigentlich sehr begabten Freestyle gehen am Ende. Sag mal einen Reim auf Schwitzky.
Ja, da habe ich oft schon selber dran geknabbert. Hast du Zeit, Schwitzki? Shit, nie.
Shit, nie. Ja, okay. Ja, muss man schon ein bisschen um die Ecke denken. Ja, wir
Ja,
bereiten da was
ist
vor.
schwierig.
Der Ballon d'Or offizielle Rap-Song zu diesem Podcast ist in Arbeit und noch nicht so weit, wenn wir ehrlich zu euch sind. Kleine weitere Insider-Info, bevor wir mit den Geschichten weitermachen. Irgendwo in diesem Podcast gab es einen Stromausfall bei einem der beiden Beteiligten. Wir wollen hier keinen angucken. Das heißt, wenn ihr es nicht gemerkt habt, liegt es an meiner herausragenden Schnittkunst. Es wurde ja kurz sogar überlegt, den Job des Editors in Editor umzubenennen, weil ich das so gut kann. Und deswegen kann es sein, dass ihr es nicht gehört habt, aber hier gab es einen Stromausfall, Marc. Ich spreche es an, weil ich da nochmal privat dir einfach was sagen will, aber so privat, dass wir es hier in der Aufnahme machen. Du wirst es mir nicht
Bestimmt.
glauben, aber es ist
Ja.
das dritte Mal, dass ein Unwetter dafür sorgt, dass ich einen Podcast nicht so aufnehmen kann, wie ich will. Tatsache, es gab einen Blitzeinschlag in dieses Haus, in dem ich gerade sitze, und dadurch ist einfach mein Router explodiert quasi. Also ich hatte kein Internet mehr. Durch einen Blitzeinschlag. Und dann hat der geschätzte Kollege Alex Trujka, mit dem ich ja auch einen Podcast aufnehme, ein, zwei Wochen später bei einer Aufnahme unserer EM-Podcaster mir geschrieben, dass er es noch ein bisschen dauert, weil ein Blitz eingeschlagen ist und sein Router kaputt ist und er kein Internet mehr hat. Also zweimal hat schon das Unwetter zugeschlagen. Und heute hast du gesagt, es gab einen kleinen Stromausfall in Greifswald da bei dir. Oder keinen kleinen, sogar einen großen, der ja auch irgendwie mit einem Unwetter zusammenhing, ne?
Ja, hier war eine Stunde landunter und hat anscheinend die halbe Stadt kurz zerlegt. Also sowohl bei Freunden als auch bei meiner Freundin ist eine Sekunde quasi alles aus gewesen und dementsprechend mussten sich auch alle Geräte neu starten. Zum Glück nimmst du die Spur ja auf, sonst wäre das eine große Tragödie gewesen. Sonst hätten wir schon nicht wenig von dieser Folge neu aufnehmen müssen. Dementsprechend,
keine ja. Tipps geben, wo der Schnitt ist. Das müssen die Leute selber hören und sonst gibt's sie nicht.
Richtig.
Ja, genau, aber fand ich interessant, wollte ich deswegen nochmal erwähnen, ist das Original das dritte Mal, wir haben ja Hochsommer, also das dritte Mal, dass ein Unwetter dafür sorgt, dass ich nicht podcasten kann. Klimawandel ist natürlich kein wichtiges Thema, das merkt man auch an solchen Geschichten, da sollte man ruhig bleiben. Und wir bleiben auch ruhig, gehen weiter mit den Geschichten des Fußballs, die wir ja hier immer im zweiten Part am Start haben. Du hast mir gesagt, du hast eine längere Geschichte. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mit der einsteigen, damit wir dann hinten raus nochmal quasi so ein kleines Feuerwerk zünden können mit den schnelleren Geschichten. Wenn du bereit bist, Marc, dann tritt nach vorne
immer.
Auf den Stern und verdammt. Wie war das bei Next Uri Geller immer?
The stage is yours.
The stage is yours.
Ja, also ich habe folgenden Trick vorbereitet. Nein. Also wir haben gerade über sehr viele Fußballspiele geredet. Fußballspiele, die teilweise ja auch einen spektakulären Verlauf bei der EM hatten. Ich berichte nun aber von dem wohl seltsamsten Fußballspiel aller Zeiten. So. Ich lese vor, beziehungsweise ich lege mal los vorzutragen. Das Fußballspiel zwischen den Nationalteams von Barbados und Grenada vom 27. Januar 1994 war ein Qualifikationsspiel für die Karibik-Meisterschaft 1994 und besonders bemerkenswert, weil es zeitweise im Interesse beider Mannschaften lag, ein Eigentor zu erzielen. Außerdem musste eine Mannschaft in einer Phase beide Tore verteidigen, um sowohl Tore als auch Eigentore des Gegners zu verhindern. Der Grund dafür war die Regel, dass Gruppenspiele bei Unentschieden in die Verlängerung gingen, zusammen mit einer eigentümlichen Umsetzung der Golden Goal-Regel. Man erinnere sich, die Älteren von uns kennen sie noch. So. Hintergrund ist folgender. Die Karibikmeisterschaft 1994 war die fünfte ihrer Auflage und wurde in diesem Jahr in Trinidad und Tobago abgehalten. Im Frühjahr 94 begann die Qualifikation zu dieser Meisterschaft, wobei Barbados, Grenada und Puerto Rico in die erste Gruppe zugelost wurden. In jeder Gruppe spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere Mannschaft. Ganz klassisch irgendwie. Nur die beste Mannschaft qualifizierte sich für das Turnier. Als Regelexperiment beschlossen die Organisatoren eine bestimmte Umsetzung des Golden Goals. Jedes Qualifikationsspiel wurde bei Unentschieden um 2x15 Minuten verlängert. Das erste Tor in der Verlängerung entschied nicht nur das Spiel, sondern zählte zudem doppelt. So.
Ja, okay.
Ne?
Ja, nee, macht Sinn. Finde ich gut.
Ja, finde ich auch. Spektakel, ne? Also, damit sollte den Mannschaften ein Ausgleich dafür geboten werden, dass sie in der verkürzten Verlängerung nicht die Gelegenheit haben, mehr als ein Tor als Tordifferenz zu erzielen. Bei torloser Verlängerung sollte Elfmeterschießen folgen. Das erste Qualifikationsspiel der Gruppe 1 fand in Barbados statt. Die Heimmannschaft verlor 0-1 gegen Puerto Rico. Zwei Tage später gewann Grenada gegen Puerto Rico 2-0, dank eines Golden Goals in der Verlängerung. Hätte also eigentlich nur als ein Tor gezählt, ne? 1-0, wir erinnern uns, dadurch aber 2-0. Diese Resultate brachten Grenada an die Tabellenspitze mit 3 Punkten sowie einer Tordifferenz von +2. Soweit klar. So musste Barbados im verbleibenden Spiel mindestens 2 Tore mehr schießen als Grenada, um sich für die Endrunde zu qualifizieren. So. Jetzt zum Spielverlauf. Das Spiel wurde im Nationalstadion von Barbados in St. Michael ausgetragen. Das Spiel verlief lange Zeit ohne besondere Ereignisse. Barbados erzielte 2 Treffer und lag beim Spielstand von 2-0 mit dem benötigten 2 Tordifferenz in Führung. Barbados war bei diesem Spielstand als Gruppensieger für die Endrunde qualifiziert. So. In der 83. Minute schoss Grenada ein Tor zum 2-1. Bei diesem Spielstand war also wieder Grenada für die Erstrunde qualifiziert. Barbados bemühte sich um einen weiteren Treffer zum 3-1, um den 2-Tore-Abstand wiederherzustellen. Als dies nicht gelang, änderte man kurz vor Ende der regulären Spielzeit die Strategie. Das Spiel sollte nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, um in der anschließenden Verlängerung die Chance zu haben, durch ein Doppelzählen des Golden Goal die benötigten 2-Tore-Differenz herzustellen. Barbados stellte in der 87. Minute die Angriffe ein und 2 barbadianische Spieler, der Verteidiger und der Torhüter, spielten sich kurze Pässe zu, bevor der Verteidiger ein absichtliches Eigentor schoss. Nun stand das Spiel 2-2 unentschieden, bei 3 Minuten verbleibender Spielzeit und drohte in die Verlängerung zu gehen, wo Barbados mit einem Golden Goal die Qualifikation schaffen könnte. Grenada konnte sich aber nach wie vor in der regulären Spielzeit für die erste Runde qualifizieren. Endrunde. Wenn es das Spiel entweder gewinnt oder mit einer Tordifferenz von maximal einem Treffer verliert. Folgerichtig versuchte Grenada, ein Tor zu schießen, um die Qualifikation in der regulären Spielzeit zu schaffen und eine Verlängerung zu verhindern. Da es keine Rolle spielte, ob es ein Tor beim Gegner oder ein Eigentor war, versuchte Grenada, ein Eigentor zu erzielen, was eher erreichbar schien als das Tor beim Gegner. So. Dies zwang Barbados aber dazu, das gegnerische Tor zu verteidigen, um das Unentschieden zu halten, was auch gelang. Da es nach Ablauf der regulären Spielzeit, also 2-2 stand, ging das Spiel in die Verlängerung. So, letztendlich wurde dann das Golden Goal für Barbados erzielt, die sich somit für die Karibikmeisterschaft qualifizierten.
Ja. Das ist eine sehr gute Geschichte, Marc.
Dankeschön.
Ich musste meine minder bemittelten Mathematikfähigkeiten kurz ein bisschen, immer wenn Zahlen genannt wurden, musste ich weiter mitrechnen. Aber ich fand, ja, das macht alles Sinn. Und das ist natürlich auch ein fantastisches Beispiel eigentlich dafür, dass man wirklich auch bei so vermeintlich einfachen Regeln wie, ja, in der Verlängerung fällt halt ein Tor, dann habt ihr gewonnen. Wie schreiben wir das nieder? Ach ja, dann zählt's doppelt, dann wisst ihr alle Bescheid so ungefähr. Dass eben auch solche Regeländerungen großen, großen Einfluss irgendwann haben können in bestimmten Situationen und dass man das auch auf jeden Fall alles immer schön zu Ende denken muss bei Regeländerungen. Das ist natürlich weiterer Hinweis darauf, wie kompliziert das alles sein kann. Ich weiß, Schiedsrichter und Regelhass ist sehr angebrachter Teil des Fußballsportes, den ich auch sehr, sehr gerne fröne. Aber das zeigt nochmal, dass das alles auch recht kompliziert sein kann. Ja, ansonsten herzlichen Glückwunsch natürlich nach Barbados. Karibikmeisterschaft.
Ich schaue mal nach, wie Barbados bei dieser Karibikmeisterschaft abgeschnitten hat. Währenddessen kannst du ja schon mal deine erste Geschichte präsentieren.
Ja, das kann ich gerne tun. Ich möchte damit beginnen, dass ich noch einmal einen kleinen Rückschluss zur EM ziehe und zum Finale, wo ja Italien England besiegt hat und tatsächlich gab es ja eine wunderschöne, auch sehr viral gegangene Titelseite von The National, einer schottischen Zeitung, in der sie Roberto Mancini als Braveheart gefotoshoppt haben und gesagt haben, bitte, bitte halte die Engländer vom Sieg dieser Trophäe ab. Also man muss schon sagen, die schottische Bevölkerung scheint wieder mal sehr überkreuz zu liegen. Und da haben sie sich gewünscht, dass Italien gewinnt, damit bloß nicht der ungeliebte Nachbar gewinnen kann, sozusagen. Und das ist ja tatsächlich auch geschehen. Und die Geschichte, die ich dazu noch habe, ist, dass eben diese Zeitung jetzt eine offizielle Petition gestartet hat, Roberto Mancini nach diesem Sieg sogar zu einem Honorary Scotsman zu machen, also zu einem Ehrenbürger Schottlands, einfach nur, weil er England besiegt hat. Also es geht eigentlich auch nicht mal wirklich darum, dass er einen großen Titel gewonnen hat oder dass er guten Fußball spielt oder sonst was. Die Essenz dieser gesamten Geschichte ist, dass es Schottland sehr erfreut, dass jemand England ans Bein gepisst hat. Es ist einfach nur Ausdruck einer Rivalität, die natürlich nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern wirklich in allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen da ja sowieso vorherrschend ist. Und ich fand das eine ganz nette Fortführung dieser Geschichte, dass Schottland hofft, dass Italien gewinnt, dass man jetzt sogar offiziell eine Petition in Gang gestartet hat, zu sagen, bitte macht Mancini noch zum Ehrenbürger Schottlands für immer, weil er dieses verdammte Finale gegen England gewonnen hat. Das ist auch für mich, weiß ich nicht, ich mag ja Sachen, die so ein bisschen so Shithousery sind und so. Ne, ich finde, das ist auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte, die ich dir hier noch mitgebracht habe.
Ich habe auf Twitter, ich hoffe, das war kein Photoshop, sogar gesehen, dass Mancini genau diese Zeitung auf seinem Schoß
Ja,
haben
soweit ich weiß,
liegen
ist das auch
soll
echt
im,
das Bild. Ja, also das
ja,
greifen
im
sie auch in dem neuen
Flugzeug.
Artikel nochmal auf, genau. Und
Also dementsprechend, ja, es hat ihn ja alles ein Stück weit auch erreicht, nehme ich an. Ja, Mac Mancini fände ich dann schön. Also kann dann gleich ein Haus aufmachen mit Ross McCormack. Was macht Ross McCormack eigentlich
Ross
aktuell?
McCormack. Ja, ich weiß es auch nicht. Tatsächlich hat ihn das auch letztens seine Frau gefragt. Sie hat gesagt, Ross McCormack, was gerade? Ach. der schlechteste Running Gag aller Zeiten. Sehr, sehr schön.
Also für alle, die gerade nicht wissen, warum wir hier wie kleine Schuljungs uns bepinkeln vor Lachen, das ist ja quasi die zweite Staffel von Ballon d'Or, wenn man denn so will, wenn man die Sommerpause als Trainer nimmt. Und ihr könnt einfach mal in die letzte Folge reinhören, da in den Geschichtenteil, dann wisst ihr, warum Ross McCormack einen ganz besonderen Platz in unserem Podcaster-Herzen hat. Ja, aber lassen wir mal so stehen. Ich habe gerade mal recherchiert. Barbados ist in der Endrunde, da gab es dann wieder Gruppe A und Gruppe B. Und da sind die in der Gruppe A als Dritter von vier ausgeschieden. Also Französisch, Guadeloupe und Trinidad und Tobago sind in dieser Gruppe weitergekommen. Am Ende des Tages hat Trinidad und Tobago dieses Turnier mit 7:2 im Finale übrigens gewonnen
Ja.
gegen Martinique. Also so viel dazu. Heimturnier gewonnen. Da auch nochmal Glückwünsche
Schafft auch nicht
natürlich an
jeder,
Trinidad
ne?
und Tobago. Ja, Fun Fact dazu: Die waren ja 2006 bei der WM dabei.
Ja.
Und wir hatten damals, war ich Teil der Schulfußballmannschaft. Und da gab es in einem Einkaufszentrum, haben die so eine Indoor-Zocker-Arena quasi kurz aufgebaut. Du kennst ja immer diese temporären Sachen in so Einkaufszentren. Und da gab es ein Turnier der umliegenden Fußball-Schulmannschaften. Und da hat jede Mannschaft eine WM-Mannschaft repräsentiert und wir waren ausgerechnet Trinidad und Tobago. Und waren alle 2006, ne, waren wir alle ein bisschen jünger, waren wir alle sehr niedergeschlagen, dass wir nicht die coolen Deutschen oder Spanier oder Argentinier waren oder so. Aber eigentlich im Nachhinein auch eher Kult, würde ich sagen.
Ich war auch bei so einem Turnier tatsächlich dabei, mit meiner Fußballmannschaft. Da wurden dann aber auch so WM-Teams vergeben. Ich war Argentinien, Marc.
Du warst Argentinien,
Ich war
krass.
Argentinien.
Weiterer Funfact dazu: Wir sind ja hier im lustigen Geschichtenteil. Wusstest du, Alfredo Morales sagt dir was, ne? Ehemals Hertha, Fortuna Düsseldorf, Ingolstadt, jetzt in der MLS unterwegs. Du guckst gerade, als ob ich dir jetzt jeden Namen
Nee,
hätte
nee,
sagen
da
können.
sagt mir schon was, tatsächlich. Weil er mal bei Düsseldorf war.
Der ist Schulweltmeister. Der ist mit seiner Schule Weltmeister geworden. Anscheinend gibt es ein Meisterschaftsturnier unter Schulmannschaften und das hat er mal gewonnen.
Warum war man da denn nie dabei? Das ist doch
Tja, das
das
sagt einiges über
Krasseste, was
uns.
geht. Ich war schon immer neidisch, wir haben das nie gemacht, aber es gab so ein paar Fußballvereine in der Nähe, die auch mit so Jugendmannschaften mal an einem Turnier im Ausland teilgenommen haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gab so, du konntest es quasi buchen. Ich glaube, dafür musstest du dann sogar Geld zahlen, aber dann durftest du nach Dänemark oder so und da kam dann eine spanische Mannschaft und eine dänische Mannschaft und du kamst an. Und da war ich immer sehr, sehr neidisch. Das fand ich sehr cool, weil das hatte sehr viel Profi-Vibes damals für mich schon. Und ich war ja, wie wir alle wissen, auf dem besten Wege auch zum Profi, bis ein, ja, nur bis ich entdeckt habe, dass man Alkohol trinken kann. Dann ging es bergab.
Mit 12.
man möchte ehrlich sein. Wahrscheinlich war das der letzte Knick in der Karrierelaufbahn. Aber ja, wie hat Stefan Effenberg in seiner, möchte ich übrigens jedem ans Herz legen, der gute Fußballunterhaltung hört. Stefan Effenberg hat seine Biografie selber eingelesen und das ist ein Genuss. Es ist wirklich richtig geil. Es macht wahnsinnig viel Spaß, sich das anzuhören. Kriegt auch nochmal ein neues Level Stumpfnis eines nicht wahnsinnig elaboriert geschriebenen Buches, wenn er es selber auch noch so vorliest und dann so, ja, und dann stand ein Unbekannter vor meinem Haus. Und ich ging hin und sagte, hey, was willst du? Auf jeden Fall richtig gut. Kann ich jedem empfehlen. Wie ich drauf komme, ist, dass Stefan Effenberg selber feststellt, dass sein großer Bruder sehr, sehr talentiert war, wohl der talentiertere Fußballer in der Familie, es aber nicht geschafft hat, denn er entdeckte Alkohol für sich, er entdeckte Frauen für sich, Partys. Und dann sagt Stefan Effenberg selber, das brauchte ich alles nicht. Ich hatte den Playboy. Und damit hat der Playboy Stefan Effenberg zum Fußballprofi gemacht und bis heute dafür gesorgt, dass wir wahnsinnig informative und ja, wichtige Meinungen unter anderem im Doppelpass hören können. Danke an den Playboy. Das ist euer Achievement. Denkt mal drüber nach.
Ja, und der Playboy hat den Effenberg-Mittelfinger noch gerettet. Ich würde weitermachen.
Ja, ist okay, Marc. Mach mal.
Ja, ich bin nicht so der Connoisseur, was Stefan Effenberg angeht. Das tut mir leid. Ich bleibe Ross McCormick treu. Der ist der einzige Ex-Profi, den ich intensiver verfolge.
Der einzige?
Nee, Patrice Evra manchmal.
Sekunde, was macht Marcelinho?
Marcelinho will Spielerberater werden und will dafür auch mal irgendwann ein Praktikum bei Hertha machen.
Ja, und macht er jetzt gerade gar nichts, oder wie?
Ja, du musst halt dir vorstellen, dass Marcelinho ja bis vor einem Jahr, glaube ich, sogar noch gekickt hat.
Ich dachte, der ist 80 oder so.
Hat bis 44 oder so hat er gespielt.
Hey, wir sind noch unter 30, wir können arrogant sein. Alle über 40 sind für uns wie 80.
Es liegt vielleicht an seinem etwas ausschweifenden Lebensstil. Ich habe übrigens, das war mein allererster Text für 90 Plus, habe ich zum Anlass, also sein Karriereende zum Anlass genommen, mal eben über seine Karriere zu schreiben. Und das hat mich dann quasi in die Arme von 90 Plus geführt.
Wir müssen nochmal, ich muss da tatsächlich auch nochmal nachhaken. Gab es noch einen anderen relativ kultigen Brasilianer bei der Hertha? Oder war er da der Einzige?
Hertha hatte zig Brasilianer. Ich kann dir jetzt Tausende nennen. Es kommt drauf an, wen du haben willst.
Alves oder so auch?
Alex Alves, ja.
Alex Alves. Verstorben. So, echt?
Ja.
Oh, das ist traurig, weil zu Alex Alves habe ich auch noch eigentlich eine ganz lustige Geschichte, die jetzt auch nicht lustig, ich mache mir jetzt auch nicht lustig über ihn oder so, aber es gab eine der ersten Sachen in der, kennst du noch die Bravo Sport oder so? Nee, also es gab so eine Fußballzeitung von der Bravo irgendwie, wo ich intensiv gelesen habe, Freistoßtricks mit Beckham und so, deswegen bin ich auch nicht nur, ne, also da habe ich viel mitgenommen bei Freistößen und bei Gags sehr zielsicher. Und das Ganze war dann eben auch ein Alex Alves-Interview und ich war 10 oder 11 oder 12 oder so und da hat er im Interview gesagt, dass er vorm Spiel immer noch Sex hat, ganz bewusst. Dass ihm das total hilft, die Leistung zu zeigen ist und selbst wenn sie unterwegs sind, dann muss nochmal jemand ins Hotel kommen und ihn besuchen und so, weil er braucht es vorm Spiel. Und ich war 12 oder 13, wie gesagt, ambitionierter Fußballspieler. Hatte gerade auch.
Wo krieg ich die Frau her?
Gerade auch. Oh. Oh Gott, die Geschichte geht mir jetzt ganz. Gerade auch natürlich entdeckt, was man selber so machen kann. Und also Alex Alves hat bei mir für viele glückliche Momente vor Fußballspielen gesorgt.
Du, Alex Alves brauchte das, du brauchtest das nicht. Du hattest den Playboy.
Ja, genau so war's. Und ich habe jahrelang richtig abgeliefert, auf jeden Fall beim Fußball.
Und meine Fresse.
Ja, aber erzähl doch, ja, Marc jetzt.
Mal aus dem Kernspintomographen gestiegen, während die Geschichte noch lief, weil er Hunger bekommen hat.
Na gut, wenn du Hunger hast, was sollst du machen? Ja, Marc, bitte erzähl mal deine Geschichte.
Gerne.
Ich bin doch ein bisschen. Ich habe diese Geschichte angefangen, dachte, sie ist lustig und umso mehr sie dann weiterging, umso unangenehmer wurde sie mir. Deswegen lass uns mal.
Story of your life, oder? Irgendwie ein bisschen.
Ja.
So, wir kommen bei Schwedens ungewöhnlichem Meister vom Jahre 1998 an. Mit einer knappen Entscheidung konnte sich AIK Solna zum 10. Mal in der Vereinsgeschichte den von Rosens Pokal holen, so heißt er. Erst am letzten Spieltag konnte der führende Helsingborg IF überflügeln, als der Konkurrent beim schon feststehenden Absteiger BK Häcken mit 1:2 verlor, während AIK sich durch einen 1:0 Erfolg an die Spitze spielen konnte. Kurios war dabei, AIK schaffte es mit einem Schnitt von weniger als einem Tor pro Saisonspiel den Meistertitel zu ergattern. In 26 Spielen waren es 25 Tore, damit hatte man den schwächsten Angriff der Liga. Und trotzdem ist man schwedischer Meister geworden. Also, jedes Team kann es schaffen.
Ja.
Man muss nicht mal Tore schießen können, so wirklich.
Nee, und das macht natürlich wirklich auch Mut für die nächste Hertha-Saison, oder?
Vollkommen richtig. Das Problem wird sein, dass ich annehme, dass sie wahrscheinlich standardstark waren. Das geht Hertha natürlich gänzlich ab. Wir sind mittlerweile bei über 100 Ecken ohne Tor. Mal sehen, ob die Rechnung dann wettbewerbsübergreifend, saisonübergreifend dann weitergezählt wird. Das ist ja wirklich eines der größten Defizite, die man sich irgendwie vorstellen kann. Vielleicht wird das auch nochmal irgendwann ein Fun-Fact. Wobei, habe ich dich da sogar noch erzählt?
Die 100. Ecke haben wir, die 100. Ecke haben wir hier gemeinsam gefeiert, ja.
Richtig, genau. Vielleicht wird es ja noch vierstellig, wir werden es sehen. Aber ja, dementsprechend großer Erfolg im 1998. Ich habe mal nachgeguckt, der Torschütze von damals hat, glaube ich, 18 Tore geschossen, also nur 7 weniger als die gesamte Meistermannschaft.
Das ist auf jeden Fall eine gute Ausbeute, die man da mitgenommen hat. Wer war Trainer? José Mourinho oder?
Ich weiß es nicht genau, leider. Das muss ich mal nachgucken.
Ja. Naja, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal schnell zur letzten Geschichte kommen, die wir heute haben. Es geht um jemanden, der lustigerweise denselben Spitznamen hat wie du in Greifswald, Firebeast. Louis van Gaal, der ist ja ebenso bekannt für seinen
Spaß. Tulpengeneral.
Der Tulpengeneral, der ist im Ruhestand und interessanterweise hat sich tatsächlich, seit mir diese Geschichte zugespielt wurde, übrigens auch nochmal lieben Dank an alle Hörer, die sich tatsächlich gerne jederzeit mit allen Geschichten bei uns melden können. Und wir versuchen die dann auch hier aufzugreifen, wenn ihr da gute Sachen am Start habt. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, Louis van Gaal ist ja im Moment ganz offiziell im Ruhestand. Jetzt wird er tatsächlich ja als großer Kandidat für die Nachfolge von Frank de Boer gehandelt. Die Niederlande, haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil sie so irrelevant waren bei der EM. sind ja auch früh ausgeschieden, damit ist man nicht zufrieden. Der Nationaltrainer soll wechseln und Louis van Gaal reaktiviert werden. Muss er aber in gewissem Maße gar nicht unbedingt, denn es stand schon vor der Saison fest, dass er auf jeden Fall aus seinem Ruhestand zurückkehren wird. Er wird nämlich ein Spiel lang einen Zweitligisten trainieren, Telstar in den Niederlanden. Ein Jahr lang hat Van Gaal als Profi auch für diesen Verein gespielt, deswegen gibt es da so diese Verbindung quasi. Und für ein Saisonspiel, also ist schon ein offizielles Spiel, werden sie einfach Louis van Gaal als Trainer haben. Und was das Ganze noch ein bisschen interessanter macht, ist, alle Niederländer oder ich weiß nicht mal, ob es aufs Land beschränkt ist, sagen wir, alle Fußballfans, können an einer Verlosung teilnehmen, um bei diesem Spiel Assistent von Louis van Gaal zu sein. Also du kannst dir deinen Platz neben dem General, was in der Rangordnung des Militärs bedeuten würde, dass du wahrscheinlich einen Rang unter dem General hast. Ich kenne mich nicht aus. Sag mal ein paar Ränge.
Red mal weiter,
ich google das. Hauptmann, Truppenführer. Und genau, diese Stelle kann man neben Louis van Gaal in einer Lotterie.
Stabsoffizier
von Louis van Gaal kann man werden. Fand ich eine ganz spannende Geschichte. Und tatsächlich frage ich mich auch so ein bisschen, wie geil dieser Gewinn wirklich ist, dass du einfach so einen Tag im Job quasi gewinnst mit Louis van Gaal, der jetzt auch nicht unbedingt, weiß ich nicht, wahrscheinlich der entspannteste Mensch überhaupt ist. Ich meine, es ist natürlich so eine Benefizveranstaltung, also da wird er vielleicht locker drauf sein, aber trotzdem irgendwie so, willst du einen Tag mit Louis van Gaal arbeiten? Ich weiß nicht, das hat mich nie angesprochen, wenn ich ihn bis jetzt in seinem Job gesehen habe.
Nö. Also, ich glaube, der kann, aber wobei, ich...
Bei welchem Trainer würdest du es gern? Sag mal, was wäre der liebste Trainer, so wo du einmal Assistent wärst gerne?
Boah. Jürgen Klopp.
Ja, schon, ne? Ja.
Doch. Ich glaube, da kannst du auf der einen Seite hast du, glaube ich, eine gute Zeit mit ihm. Und auf der anderen Seite nimmst du, glaube ich, richtig viel mit. Ja, doch. Ich glaube, Jürgen Klopp ist es.
Ja, ist halt der Beste. Was soll man sagen? Jetzt hast du es gesagt. Ja. Na, ich dachte, vielleicht kommt was Lustiges von dir, aber dann nehmen wir die ernsthafte Antwort. Alles gut, Marc. Hast du noch was zu sagen sonst?
Die lustige Antwort wäre Marco Rose gewesen.
Was ist denn an Marco Rose lustig?
Keine Ahnung, ich wollte dich einfach nur triggern.
An Marco Rose ist gar nichts lustig.
Das ist ein sehr ernsthafter Mann. Der hat keinen Humor, der hat nur Erfolg.
So ist es nämlich. Deutscher Meister wird der BVB nächstes Jahr. Mhm. Was macht Hertha?
Es wird eine Saison der Stabilisierung, habe ich mir sagen lassen.
Oh Gott, das also, ist richtig langweilig.
Ja, aber langweilig, ich bin ganz ehrlich, langweilig ist nach den letzten 2 Jahren auch okay. Jürgen Klinsmann ist nicht so lange her und das lief ja alles zuletzt in den letzten 2 Jahren eher unglücklich. Dementsprechend ist so eine schöne Dardai wir beenden die Saison auf Platz 10 und lassen uns dann am letzten Spieltag übrigens vom BVB mit 6-2 nochmal abschießen und dann ist die Saison auch rum. Dann haben wir das Dardai-Bingo auch wieder voll und dann ist das auch okay, bin ich ganz ehrlich. Aber so viel zu dem Ausflug. Ich glaube, dann haben wir es, Kollege Alt, ne?
Also, ja. Ja, ich bin durchaus zufrieden. Ich glaube, das können wir so, kann man so veröffentlichen. Das war schon in Ordnung. Wie gesagt, der Stromausfall wird nicht zu hören sein. Den gab es eigentlich nicht. Ansonsten hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Marc. Es ist ja auch schön, wenn man nach so einer längeren Pause sich dann mal wieder sieht, ne? Weil, gut, ich meine, wir haben das Problem nicht so krass, weil wir uns eh nur alle 2 Wochen sehen. Also, da haben wir natürlich das Glück. Ich höre von vielen Leuten, die mehr mit dir zu tun haben, dass es irgendwann noch schwer wird. Aber da habe ich halt das Privileg, dass ich nur einmal alle 2 Wochen ran muss.
Meinst du jetzt so Stockholm-Syndrom-mäßig, dass die Leute nicht mehr von mir wegkommen? Oder was ist daran so schwer?
Nee, die meinten einfach, du bist wahnsinnig unangenehmer Mensch. Aber das ist ja eine andere Geschichte.
Ja gut, das 90 Plus einfach als Online-Redaktion organisiert ist, ne? Da geht man sich gegenseitig nicht so auf den Sack. Das ist eigentlich ganz angenehm.
Wir haben ja extra, du kümmerst dich um Bundesliga-Themen, ich kümmere mich um internationale Themen. Also wir versuchen ja wirklich bis auf diesen Podcast eigentlich null Kontakt miteinander zu haben auch.
Ja, die Schnittstellen werden minimiert, das ist so, ja. Aber ey, am Ende des Tages bringt dieser Podcast auch Geld und dann beißt man auch in den sauren Apfel. Ne? Für mich ist es hier nur Job. Also bin ich auch ganz ehrlich.
Wirklich, ja. Wenn dieser Podcast also, nicht mein Haus bezahlen würde, dann wäre ich auch schon lange weg. Aber
ja, also für mich ist es der Podcast-Job und die einzige irgendwie Möglichkeit, an Ross McCormick heranzukommen. Von daher bin ich da sehr zielorientiert. Aber dementsprechend freue ich mich auch schon auf die Folge in dann 2 Wochen. Bin dann mal gespannt. Da könnten wir ja eventuell schon mal eine leichte Vorschau auf die Bundesliga-Saison liefern oder ähnliches. Ich bin mal gespannt. Also, Themen wird es geben. Und ansonsten, gehabt euch wohl, bleibt uns treu. Oder wenn ihr jetzt quasi diese Folge zum Anlass genommen habt, zum ersten Mal einzuschalten, ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Denn das war natürlich grober Mist, den wir abgeliefert haben. Ich weiß nicht, ob da Leute nach der Folge noch dranbleiben, bin ich ehrlich.
Jede dritte Folge ist richtig geil. Und ihr wisst nicht, welche. Also,
ja, das ist wie das Ü-Ei-Prinzip, genau.
Ihr müsst schon reinhören. Wir versprechen euch, dass zwischendurch ist es immer so, das wollt ihr nicht verpasst haben. Und das kann jederzeit passieren. Deswegen wäre es schon hilfreich, wenn ihr weiter, selbst wenn ihr denkt, was für ein ätzender Podcast, einfach alles hört, was so rauskommt. Und irgendwann werdet ihr da sitzen und es verstehen, warum Marc so erfolgreich ist und so beliebt. Und irgendwann wird es rauskommen. Heute war schwer, hat man wenig gehört, was darauf hindeutet. Aber genau, Marc hat sich schon so schön verabschiedet. Ich möchte zum Abschluss nur noch einmal sagen, dass ihr euch natürlich wirklich sehr, sehr gerne beteiligen könnt, indem ihr uns eben Geschichten zuschickt, euch mal meldet, auch generell Feedback gebt. Ich sage es viel zu selten im Podcast, deswegen mache ich es hier auch nochmal. Falls ihr uns auf iTunes oder Podcast von Apple hört oder so, da kann man ja einfach mal 5 Sterne klicken oder was Nettes noch dazu schreiben. Und wenn ihr denkt, keine 5 Sterne, dann lasst es doch bitte einfach. Wer geht denn los? Wer geht denn los und will im Internet Leuten sagen, das ist 3 von 5 Sternen so? Dann lass es halt. Das bringt niemanden weiter. Und wenn es 1 von 5 Sternen sind, auf keinen Fall, Leute, wir finden euch. Bis dahin, schönen Tag noch. Tschüss.
90 Plus präsentiert Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.